Wir hören auf unseren Predigttext in Apostelgeschichte 18, Vers 1 bis 17. Danach aber verließ Paulus Athen und kam nach Korinth. Und dort fand er einen Juden namens Aquila, aus Pontus gebürtig, der vor kurzem mit seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen war, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden Rom verlassen sollten. Zu diesen ging er. Und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete. Sie waren nämlich von Beruf Zeltmacher. Er hatte aber jeden Sabbat Unterredungen in der Synagoge und überzeugte Juden und Griechen. Als aber Silas und Timotheus aus Mazedonien ankamen, wurde Paulus durch den Geist gedrängt, den Juden zu bezeugen, dass Jesus der Christus ist. Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen, Euer Blut sei auf eurem Haupt, ich bin rein davon, von nun an gehe ich zu den Heiden. Und er ging von dort weg und begab sich in das Haus eines gottesfürchtigen Mannes mit Namen Justus, dessen Haus an die Synagoge stieß. Crispus aber, der Synagogenvorsteher, wurde an den Herrn gläubig samt seinem ganzen Haus. Auch viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Und der Herr sprach durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus, Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir. Und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und er blieb ein Jahr und 6 Monate dort und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Als aber Gallien Statthalter von Achaia war, traten die Juden einmütig gegen Paulus auf und führten ihn vor den Richterstuhl und sprachen, dieser überredet die Leute zu einem gesetzwidrigen Gottesdienst. Als aber Paulus den Mund öffnen wollte, sprach Gallion zu den Juden, wenn es sich nun um ein Verbrechen oder um eine böse Schändlichkeit handeln würde, ihr Juden, so hätte ich euch vernünftigerweise zugelassen. Wenn es aber eine Streitfrage über eine Lehre und über Namen und über euer Gesetz ist, so seht ihr selbst danach, denn darüber will ich nicht Richter sein. Und er wies sie vom Richterstuhl hinweg. Da ergriffen alle Griechen Sosthenes, den Synagogenvorsteher, und schlugen ihn vor dem Richterstuhl. Und Gallion kümmerte sich nicht weiter darum. Wenn wir jetzt diesen Missionsbericht von Paulus in Korinth so hören, dann könnten wir auf den ersten Blick meinen, ist ja alles sehr erfolgreich gelaufen von dem Paulus. Kommen ja nur Erfolgsmeldungen drin vor. 2 Juden, die aus Rom vertrieben worden sind, bekehren sich. Paulus überzeugt die Juden in der Synagoge und der Vorsteher bekehrt sich. Er bekommt sogar noch einen Traum als besondere Ermutigung von Gott. Und viele Heiden in Korinth bekehren sich. Es entsteht eine große Gemeinde. Und am Schluss erfährt er sogar noch einen Sieg über seine jüdischen Gegner vor dem römischen Statthalter. Warum kann das nicht immer so laufen? War doch ein ziemlicher Gegensatz zu vielen vorherigen Orten, wo es viel mehr Probleme und Widerstände gab. Wie kam das also dazu? Was war das geistliche Geheimnis des Paulus? Schauen wir uns mal Korinth an, was das für ein Ort war. Korinth war eine berühmte Handelsstadt im Peloponnes. Es war eine der wichtigsten griechischen Städte. Dort residierte der römische Prokonsul. Korinth hatte eine ausgezeichnete geografische Lage, die sicherte dieser Stadt einen großen wirtschaftlichen Vorteil. Es war eine Handelsstadt, war berühmt für ihren umfangreichen Handel und großen Reichtum. Dort war eine große Bevölkerung aus vielen unterschiedlichen Nationen der damals bekannten Welt. Es gab Tausende von Händlern, Seeleuten aus allen Nationen. Dort blühte auch die griechische Kultur in ihrer Vielfalt. Man pflegte schöne Künste, sportliche Wettkämpfe fanden statt. Es gab Schulen der Philosophie und der Redekunst. Es gab aber auch ein böses Kennzeichen dieser Stadt und das war ihre ungeheure Zügellosigkeit. Sie war voll von äußerster Sittenlosigkeit in jeglicher Hinsicht. Nicht nur Alkoholismus und Völlerei, aber vor allem auch religiös begründete Prostitution. war nirgendwo so schlimm wie in Korinth. Die moralische Verderbtheit dieser Stadt war so groß, dass die Griechen sogar eine Wortschöpfung dazu hatten. Das Wort Korinthiazestai, auf Deutsch korinthisch leben. Und es war ein Synonym für die ganze moralische Schändlichkeit und Verworfenheit, selbst unter den Heiden in jener Zeit. Korinth war also eine Festung des Satans. Und wie sollte Paulus dieser nun beikommen? In unserem Text finden wir dazu vier geistliche Geheimnisse. Das erste Geheimnis, die Leitung des Heiligen Geistes. Paulus arbeitet zunächst allein, nicht im Team wie sonst. Und dann findet er dieses jüdische Ehepaar Aquila und Priscilla, die durch ein antisemitisches Dekret aus Rom vertrieben worden waren, waren Flüchtlinge sozusagen. Er arbeitet also in ihrer Firma, in seinem Beruf als Zeltmacher. Aquila und Priscilla bekehren sich durch sein persönliches Zeugnis. Es war also ein ganz bescheidener Anfang in Korinth. Begann mit Arbeiten, nicht mit Predigen oder mit Diskutieren wie in Athen. Und da sehen wir, auch das ist Missionsarbeit, wenn wir einfach nur unsere Arbeit tun. Und warum war das so? Paulus wartete auf die Leitung des Heiligen Geistes, was er tun sollte. Er ist nicht in einen eigenen Aktionismus gefallen und hat irgendwas gemacht. Hat auch nicht irgendeine bewährte Methode aus dem Hut gezogen, die woanders funktioniert hat. Er überließ alles der Leitung des Herrn und wartete auf ihn. Heute dagegen sind viele Gemeinden in ihre Methoden verliebt. Sie saugen alles auf, was aus den USA kommt, um ihre Kirche vollzukriegen. Aber das sehen wir hier nicht in der Apostelgeschichte. Auch heute haben wir in unserer Gesellschaft eine ähnliche Situation wie in Korinth. Wir haben eine hochentwickelte Zivilisation und Kultur. Und unsere Gesellschaft ist moralisch ähnlich verderbt. Wie können wir die heutige Generation durch das Evangelium erreichen? Das gleiche Problem, was Paulus hatte. Und wir können hier von Paulus lernen. Ich denke, das Erste sollte sein, dass wir persönliche Begegnungen und Beziehungen pflegen zu Menschen, die nicht gläubig sind. Das ist, denke ich, der wichtigste Punkt. Die Menschen heute wollen sehen, dass wir unseren Glauben leben, dass wir echt sind. Niemand will vollgepredigt werden oder sich irgendwelche fremden Anschauungen überstülpen lassen. Es ist niemand daran interessiert. Und unser Schwerpunkt ist deshalb die persönliche Evangelisation von Mensch zu Mensch, indem wir unserem Aufgabenbereich treu bleiben, unserem täglichen Broterwerb nachgehen. Und mitten in der alltäglichen Mühe kann Gott großen Segen schenken und freudige Gotteserfahrungen. Unsere Firma, unser Laden, unser Büro oder was auch immer soll und kann zum Haus Gottes werden. Das heißt auch, dass wir unsere Arbeit sorgfältig und gewissenhaft und loyal erledigen. Denn dafür sind wir da, nicht in erster Linie zum Predigen, sondern zum Arbeiten. Und das ist auch Gottesdienst. Da sind wir auch ein Zeugnis. Und vielleicht schenkt es Gott, dass wir auch dort eine der seltenen tiefen Freundschaften finden, wie Paulus mit Aquila und Priscilla. Die wurden später treue Mitarbeiter von ihm, werden insgesamt 6 Mal im Neuen Testament erwähnt. Das Einzige, was Paulus immer tat, hat er auch in Korinth getan. Er ging nämlich in die Synagoge zu den Juden. Trotzdem, was er immer von den Juden erlitten hatte in allen Orten, die Ablehnung, ja sogar Hass, Verfolgung und Misshandlung, trotzdem geht er wieder in die Synagoge. Wie muss er sein Volk geliebt haben, dass er ihnen das Evangelium unbedingt bringen wollte? Er ließ sich von der Ablehnung nicht abhalten. Und wie hat er das getan? Er redete über das Alte Testament, über die ganzen Verheißungen da drin, auf den Messias hin. Und er überzeugte sich, das heißt, die stimmten ihm alle zu, sagten, ja, es stimmt, was du sagst. Gab keinen Streitpunkt. Im Prinzip machte er es ähnlich wie in Athen auf dem Areopag. Er knüpfte an die religiösen Voraussetzungen seiner Zuhörer an, die durchaus gut waren, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Das ist eine gute Möglichkeit. Es ist nicht weise, wenn man gleich mit Konfrontation beginnt. Da schlägt man die Tür zu. Es gab also noch keine Konfrontation mit den Juden, solange er mit ihnen über die Bibel redet. Aber nun heißt es, dass Paulus durch den Geist gedrängt wurde, ihnen zu bezeugen, dass Jesus der ihr Messias ist, der Jesus von Nazareth, der Gekreuzigte. Und das war das Problem, das war der Konfliktpunkt, das Ärgernis. Vielleicht wollte der Paulus das noch gar nicht. Sie haben sich so gut verstanden, die Harmonie war so schön, sie haben so wunderbare biblische Gespräche geführt. Und daraus können wir lernen, dass im missionarischen Gespräch auch Konfrontation nötig ist. Wir müssen auch da die Wahrheit bezeugen, wo die Zustimmung des anderen aufhört. Lässt sich nicht vermeiden. Es heißt, Paulus wurde durch den Geist gedrängt. Das heißt, er hat es nicht einfach drauf losgemacht. Er hörte auf Jesus. Und Jesus sagt ihm so jetzt. Und so können wir von Paulus lernen für unsere missionarischen Gespräche. Ist ja wieder interessant, wenn wir den Missionseinsatz mit dem Bus haben und da vielleicht mit Menschen ins Gespräch kommen. Das Wichtigste am Anfang ist, dass wir der Leitung des Heiligen Geistes vertrauen. Und nicht versuchen, aus uns selber raus irgendwas zu machen, die anderen zu überreden oder sowas. Natürlich am Anfang steht, dass wir eine Gelegenheit erkennen, wo es überhaupt eine Bereitschaft da, ins Gespräch zu kommen. Und das ist mal die erste Voraussetzung. Und dann hören wir, was der andere sagt. Wir greifen seine Vorstellungen auf, seine religiösen Vorstellungen. Wir können daran anknüpfen, um mit ihm ins Gespräch zu kommen. Es ist nicht sinnvoll, gleich mit der Tür ins Haus zu fallen. Das kann der andere nicht verstehen und nicht annehmen. Aber irgendwann dürfen wir auch die Konfrontation nicht gänzlich vermeiden. Die Wahrheit konfrontiert den anderen manchmal. Das lässt sich nicht vermeiden. Aber dass wir es in Liebe tun, das ist wichtig. Dass wir es nicht verletzend tun, herabsetzend oder überheblich. Ja, und diese Konfrontation mit den Juden kam nun durch das Zeugnis, dass Jesus ihr Messias ist. Und wie erwartet, bewirkt dieses Zeugnis eine heftige Ablehnung. Und die müssen wir auch aushalten. Kann passieren, dass wir heftige Ablehnung bekommen. Und da müssen wir uns vor Augen halten, dass Harmonie nicht das Ziel der Evangelisation ist, sondern dem anderen die Wahrheit zu bezeugen. Und wie reagiert Paulus nun darauf? Das ist auch sehr interessant. Er sagt, euer Blut sei auf eurem Haupt, ich bin rein davon. Jetzt, was bedeutet das? Kann man leicht missverstehen. Es handelt sich hier um eine alttestamentliche Redewendung. Kommt im Alten Testament vor. Zum Beispiel sagt der David das zu dem Mörder Sauls, sein Blut ist auf deinem Haupt. Also das heißt mit anderen Worten, du bist verantwortlich für das Schicksal dieses Menschenlebens. Also es handelt sich hier in keinem Fall um eine Verfluchung der Juden. Ja, und deswegen sind diese ganzen schrecklichen Vernichtungsfeldzüge, Pogrome oder sogar der Holocaust über sie gekommen. Bitte nicht auf solche Ideen kommen, das hat damit nichts zu tun. Paulus sagt hier, ihr seid für eure Ablehnung des Evangeliums jetzt selbst verantwortlich, wenn ihr verloren geht. Und das ist ein hartes Wort, aber das ist die Wahrheit. Und das müssen wir uns auch vor Augen halten. Beim Evangelisieren oder dem Evangelium geht es um Leben und Tod. Das ist eine ernsthafte Sache. Wir verkaufen nicht irgendeinen Luxusartikel, dass es den Leuten ein bisschen besser geht in ihrer Gottlosigkeit. Wir dürfen also auch die Konsequenzen der Ablehnung nicht verschweigen. Sicher nicht am Anfang des Gesprächs, das ist wenig hilfreich. Aber wenn solche Reaktionen kommen, kann das durchaus angebracht sein. Und Paulus blieb da nicht stehen, sondern er ging weiter. Er ging zu den Heiden, Von nun an gehe ich zu den Heiden, sagt er. Und es bezog sich hier erstmal nur auf Korinth. In Ephesus ist er wieder zu den Juden in die Synagoge gegangen. Wir sehen auch hier wieder in der Apostelgeschichte einen weiteren Schritt in der Beiseitesetzung des Volkes Israel. Und das ging auch mit der Tatsache einher, dass den Heiden das Evangelium verkündigt wurde. Es war Gottes Wille, dass das Evangelium zuerst den Juden gepredigt werden sollte. Aber im Verlauf der Apostelgeschichte wendet sich der Heilige Geist immer mehr in seiner Betrübtheit von diesem Volk ab. Wir sehen, wie die Ablehnung der Juden immer mehr zunimmt. Paulus blieb da nicht stehen, also bei dieser Ablehnung, sondern er ging weiter, wo eine offene Tür fürs Evangelium war. Und das war dieser gottesfürchtige Justus. Was waren Gottesfürchtige im Neuen Testament? Das waren Heiden, die glaubten an den Gott Israels, die hielten sich auch die Synagoge, aber die traten nicht zum Judentum über durch Beschneidung. Und sein Zeugnis hatte dort segensreiche Frucht. Der Synagogenvorsteher Crispus wurde gläubig, trotz allem Widerstand. Und so sehen wir, dass Gott damals wie heute Einzelne aus dem noch widerstrebenden Gottesvolk Israel herausruft in seine Gemeinde. Und deshalb müssen wir auch den Juden das Evangelium verkündigen. Gibt es keinen Unterschied. Damit er noch die Einzelnen rausrufen kann, in die Gemeinde rein. Das Problem ist eher, wie man das praktisch tut, aber das ist ein anderes Problem. Die gläubig gewordenen ließen sich dann taufen. Und das ist eine Selbstverständlichkeit im Neuen Testament. Erst Glaube, dann Taufe. Paulus sagt im ersten Korintherbrief, er hat in Korinth nur wenige getauft. Er erwähnt drei Leute namentlich, einer davon war der Christus. Paulus hat wohl das Taufen in der Regel seinen Mitarbeitern überlassen, um Menschen nicht irgendwie an seine Person zu binden, dass die da einen Personenkult draus machen. Er trat ganz zurück, er stellte allein Jesus in den Mittelpunkt. Was können wir jetzt von Paulus lernen in Bezug auf die Leitung des Heiligen Geistes? Wir können die genauso erfahren wie der Paulus. Und nicht nur in der Evangelisation, wir brauchen sie überall natürlich. Zunächst müssen wir in einer engen Lebens- und Gebetsgemeinschaft mit Jesus und seinem Wort stehen. Das ist das Wichtigste, die Gemeinschaft mit ihm. Und dann fragen wir nach seinem Willen und sind auch bereit zu hören und zum Gehorchen. Und dann wirkt der Heilige Geist in uns und dann wird uns Gottes Wille klar. Wenn nämlich mein Wille eins wird mit seinem Willen. Und deshalb lasst uns alle Angelegenheiten, alle persönlichen Angelegenheiten, was uns bewegt, mit Jesus im Gebet durchsprechen und treffen wir Entscheidungen auf den Knien. Ich habe das schon oft erlebt, wenn ich über etwas gebetet habe, über eine Angelegenheit, dann ist mir das in dem Moment klar geworden, was jetzt richtig ist, was Gott dazu meint. Das zweite geistliche Geheimnis des Paulus, die eigene Schwachheit. Es war also ein hoffnungsvoller Anfang mit dem Entstehen der Gemeinde in Korinth. Lief alles prima, der Synagogenvorsteher wurde gläubig, viele Menschen in Korinth bekehrten sich und nun bekommt der Paulus von Jesus eine Botschaft im Traum. Fürchte dich nicht. Warum bekam er diese außergewöhnliche Ermutigung Gottes? Ist ja eher ungewöhnlich. Paulus hatte offensichtlich schwere innere Anfechtung. Er litt unter Schwachheit und Furcht. Und das mitten im Erfolg. Kann man das nachvollziehen? Er bekennt das im 1. Korinther 2, Vers 3. Haben es gehört in der Schriftlesung. Ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Paulus war vermutlich in Furcht gelähmt. Wir erfahren im 1. Korintherbrief, dass wahrscheinlich sein ganzer Dienst in Korinth von dieser Schwachheit überschattet war. Und warum, wissen wir nicht genau, erklärt er nicht. Aber hätte er sonst diese besondere Ermutigung gebraucht, wenn sie nicht wenn er nicht so schwach gewesen wäre? Es war wohl hauptsächlich Furcht im Sinne von Angst oder ein Zittern aus Angst, vermutlich auch vor Übergriffen, weil der Herr ja auch sagt im Vers 10, niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Und da fragt man sich ja, warum eigentlich? Ja, der Mann hat doch schon so viel überstanden auf seinen Missionsreisen. Er wurde bedroht, er wurde ausgepeitscht, er wurde eingekerkert und sogar gesteinigt. Ja, was kann denn den noch erschüttern? Aber trotzdem hat er Furcht. Wie mag es dazu gekommen sein? Vielleicht hat er den Zustand der Sünder um ihn herum gesehen. Der kam ihm so niederschmetternd vor angesichts der Heiligkeit Gottes. Und dagegen schaute er auf seine eigene kleine Kraft oder Ohnmacht vielmehr. Aber manchmal ist Furcht auch irrational. Sie hat keine realen Gründe, warum wir uns fürchten. Und so mag es uns heute vielleicht auch gehen, dass uns die Furcht befällt. Auch wenn wir in unsere Gesellschaft schauen, wie das antichristliche Klima immer aggressiver wird gegen bibelgläubige Christen. Aber schauen wir hier die Ermutigung Gottes an Paulus, die gilt auch uns. Das erste, fürchte dich nicht. Was ist das erste Mittel gegen die Angst? Das ist ein göttlicher Befehl, sich nicht zu fürchten. Geht das? Es geht, sonst wäre Gott ein Lügner. Und das zweite, rede und schweige nicht. Weil Furcht bringt oft zum Schweigen. Wenn wir Angst haben, trauen wir uns nicht, was zu sagen. Und das ist Gottes Verheißung an Paulus und auch uns gegen die Furcht. Das göttliche Mittel Nummer eins gegen die Angst ist seine Zusage, ich bin mit dir. Was passiert, wenn wir uns fürchten? Wir meditieren das, was alles Schlimmes passieren könnte. Es wird dann immer größer und immer stärker und die Furcht nimmt zu. Und dann denkt man über die möglichen Folgen nach und dann recherchiert man im Internet, was haben andere da schon erlebt und so weiter und so fort. Es wird immer schlimmer. Und dann kommen als Symptome Schlafstörungen dazu, Herzrasen, körperliche Schmerzen, Magenprobleme und dergleichen mehr. So kann einem die Furcht überwältigen. Und wie überwältigen wir die, durchbrechen wir diese Furcht? Mit der Wahrheit, indem wir Gottes Größe, seinen Beistand, seine Kraft meditieren, nicht das, was uns Angst macht. Furcht ist nichts anderes als Schwachheit, aber dagegen steht die Ermutigung und diese absolute Verheißung der Treue und des Beistands unseres Herrn. Jesus verheißt uns seinen Beistand. Er sagt, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Sagt er zu Paulus. Also Jesus sieht schon die Zahl der Menschen, an deren Herz er arbeitet, die sich bekehren werden. Und das ist das Entscheidende. Jesus hat hier Großes vor, in dieser Stadt Korinth eine große Gemeinde zu gründen. Mitten in dieser Festung des Satans. Jesus sagt, ich werde das tun, nicht du, Paulus. Ich zerstöre die Werke des Satans. Und du sollst nur mein Wort reden. Und auch als Diener Gottes erleben wir heute manchmal, wenn wir Dienste haben, unerklärliche Schwachheiten. Es können die unterschiedlichen Dienste sein. Also ich weiß nicht, ob es nur mir so geht oder auch den anderen Brüdern, die hier Dienst tun am Wort. Wir stehen in einem geistlichen Kampf und Gott lässt solche Anfechtungen auch zu. Aber da ist ein geistliches Geheimnis dahinter, das Geheimnis der Schwachheit. Und die bezeugt Paulus in 2. Korinther 4, Vers 7. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei, nicht von uns. Das ist es nämlich. Paulus durfte in seiner Schwachheit ein Werkzeug sein des allmächtigen Herrn und Heilandes. Jesus musste ihm vielleicht sogar diese Schwachheit auferlegen, dass er sich verherrlichen konnte. Und das ist so schön. Es kommt nicht auf meine und deine Person an. Jesus will sich verherrlichen. Jesus ist der Schatz in dir und in mir. Es ist nicht mein Wissen, nicht meine Gaben, meine Fähigkeiten. Es ist der Herr. Er allein will sich verherrlichen. Deshalb lässt er auch manchmal äußere Schwachheiten zu. Es gefällt unserem Herrn, sich an uns elenden Schwächlingen zu verherrlichen. Damit ihm allein die Ehre gebührt, lassen wir das zu. Das dritte geistliche Geheimnis, die Kraft des Wortes Gottes. Jesus sagt dem Paulus im Traum, rede und schweige nicht. Was hat Paulus geredet? Wir haben es gehört in der Schriftlesung 1. Korinther 2, 1 und 2. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Christus allein, den Gekreuzigten. Das war Inhalt seiner Botschaft. Es war nicht die Weisheit dieser Welt, die Torheit vor Gott ist. Es war keine Philosophie, keine brillante Rhetorik, was die Griechen so gerne hörten. Es waren auch keine scharfsinnigen logischen Argumente, wie bei den Philosophen in Athen. Nur diese Botschaft vom Gekreuzigten allein konnte Korinth diese Sündenfestung des Satans einnehmen. Darin lag die ganze Kraft. 1. Korinther 1, Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Christus, der Gekreuzigte, das ist die Kraft dieser Botschaft. Ärgernis und Torheit zugleich. Das ist keine attraktive Botschaft, die man gerne hört, die Ohren kitzelt. Aber es ist die ganze Wahrheit. Und wie hat er in Korinth geredet? 1. Korinther 1, 4 und 5. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Er redete nicht mit überzeugenden philosophischen, gelehrten Argumenten oder brillanter Rhetorik. Das ist alles nur Menschenweisheit. Sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Was ist hier gemeint? Geht es nicht um Wunder. In Korinth ist nicht von Wundern die Rede. Sondern um die Kraft des Geistes hinter der Verkündigung des Wortes. Was ist denn das größte Wunder, wenn ein Sünder umkehrt? Und da ist die Kraft des Heiligen Geistes am Werk. Und das ist Gottes Wort allein, das das bewirkt, wenn wir es in der ganzen Klarheit verkündigen. Dieses Wort allein hat die Kraft, den verstocktesten Sünder zu bekehren. Es sind nicht unsere Methoden, unsere Programme, unsere Anstrengungen. Möge Gott uns das schenken, dass wir sein Wort vom Gekreuzigten so verkündigen, ohne die ganzen modernen Verkürzungen und Verflachungen, die volle Wahrheit, auch wenn sie unattraktiv ist für unsere Zeitgenossen. Manchmal hindert uns auch eine humanistisch verbrämte Menschenfurcht, dass wir denken, das kann man doch heute nicht mehr so hart sagen, das stößt die Leute doch vor den Kopf. Die Menschen sind schon so verletzt und brauchen viel Liebe. Aber das Evangelium ist eine Botschaft der Liebe Gottes zum Sünder. Es ist keine Liebe, wenn wir den Menschen die volle Wahrheit verschweigen. Und zu welchen Menschen hat der Paulus gesprochen? Er nennt sie in 1. Korinther 6, ab Vers 9. Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Lasst euch nicht irreführen, weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustnarben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt. Ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Er nennt die Sünde ganz klar beim Namen. Er sagt, was Sünde vor dem heiligen Gott ist. Ohne Scham, ohne Zurückhaltung. Trauen wir uns das noch? Ebenso die Folgen der Sünde. Du bist verloren. Du bist ausgeschlossen vom Reich Gottes. Du bist dem Tod und der Hölle verfallen. Aber nicht nur das, frag dich doch mal, was hat dir deine Sünde gebracht? Hat sie dir die erhoffte Freiheit gebracht, das große Glück, die Zufriedenheit, die Selbstverwirklichung? Oder hat sie dich nur zerstört? Deine Beziehungen, deine Familie, hat dich hineingeführt in eine totale Ich-Zentriertheit, in Süchte, Gebundenheiten? Hat sie deine Gesundheit, deine Finanzen zerrüttet, dir emotionale Probleme und Einsamkeit beschert, dazu Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit? Ist es nicht das, was Sünde im Leben eines Menschen anrichtet? Und jetzt ruft Gott der Welt zu, egal was du getan hast, komm mit deiner Sünde zu deinem Erlöser Jesus Christus. Gott will dir durch ihn vergeben und dich von ihren Folgen heilen. Sein Blut reinigt dich von aller Sünde. Und in der Aufzählung des Paulus sind sogar Kinderschänder enthalten. Ja, sogar das wird durch das Blut Christi vergeben. Und deshalb komm mit deiner Sünde. Gott ruft durch die Torheit dieser Verkündigung die Sünder zu sich. Aber Paulus klagt auch im ersten Korintherbrief, es sind nur wenig Weise, kluge Gelehrte, Philosophen, Wissenschaftler darunter. Warum? Sie wollen keine Sünder sein. Das ist der Preis, den die Erlösung kostet. Ein Sünder sein. Und das heißt, man muss den eigenen Stolz aufgeben. Und das Töricht von der Welt. Aber das Törichte hat Gott erwählt. Diese Botschaft hat Paulus im sündenverseuchten Korinth gepredigt. Lasst uns den Mut haben, sie auch heute noch so kraftvoll zu predigen. Und nun heißt es noch, dass er 1 Jahr und 6 Monate dort blieb und das Wort Gottes lehrte. Wir haben hier eine Zeitangabe, er blieb in Korinth wesentlich länger als an anderen Orten. Es gibt wieder keine übergeordnete Strategie oder ein Konzept, dem Paulus gefolgt ist. Den Zeitraum hat Gott bestimmt. Und wie wird diese große Gemeinde in Korinth gebaut? Durch das Lehren des Wortes Gottes. Das ist der Grundpfeiler der Gemeinde. Sie war später mit geistlichen Gaben reich gesegnet. Das Wort Gottes ist das entscheidende Werkzeug für den Bau einer Gemeinde. Nun das vierte Geheimnis, Gottes Macht streiten lassen. Am Schluss unseres Textes kommt es doch noch zu einer Konfrontation für den Paulus. Korinth war ja Regierungssitz Roms und dort residierte der römische Prokonsul. Nun erfolgte also der Angriff der ungläubigen Juden. Die dachten, der neue Statthalter wäre ihnen wohlgesonnen. Und jetzt klagen sie den Paulus an wegen religiöser Übertretung. Eigentlich vollkommen lächerlich, wenn man sich das mal so überlegt, von einem weltlichen Gericht religiöser Übertretung. Der Paulus wollte sich schon verteidigen, aber war gar nicht nötig. Und ich denke, wir wollen uns auch oft rechtfertigen gegen alle möglichen Diffamierungen, die man uns entgegenschleudert. Dass wir aggressive Fundamentalisten sind, Andersgläubige diffamieren, islamophob und homophob und was weiß ich nicht alles. Haben wir nicht nötig. Gott streitet für den Paulus. Die Ankläger erleben eine sehr peinliche Niederlage vor dem Statthalter. Sie erleben einen regelrechten Rausschmiss. Und dann lassen sie den Wut und den Frust über ihre Abfuhr an ihrem Vorsteher aus. Und dann erfahren wir noch ein interessantes Detail. Am Ende der Name des Vorstehers Sosthenes wird erwähnt. Der wird auch im 1. Korinther 1, Vers 1 erwähnt. Und da nennt ihn Paulus einen Bruder und zählt ihn auf als einen Mitarbeiter. Sehr interessant. Also falls es sich um dieselbe Person handelt, was durchaus wahrscheinlich ist, dann hat diese Erfahrung sicherlich dazu beigetragen. Und dann können wir wieder staunen. Wieder zeigt die Gnade Gottes, was sie imstande ist zu tun. Aus einem Feind der Wahrheit und Verfolger wird ein Bruder in Christus. Deshalb brauchen wir vor Feindschaft nicht zu kapitulieren. Gottes allmächtige Gnade kann jeden Feind umdrehen. Dieser Text möchte uns ermutigen, dass wir auch in schwierigen Umfeld, wie wir es ja heute leider haben, nicht resignieren. Auch nicht angesichts unserer eigenen Ohnmacht gegenüber dem verlorenen Zustand unserer Gesellschaft. So sondern lasst uns weiterhin treu das Evangelium des gekreuzigten Herrn Jesus Christus bezeugen. Nicht der Paulus war der große Held in Korinth, der das alles gemacht hat. Er war elend und schwach. Der alleinige Held in Korinth war der Herr Jesus Christus. Und das ist er auch heute. Und er bediente sich nur dieses elenden, schwachen Werkzeugs. Sei du auch eins von ihnen. Amen. Amen. Lasst uns noch beten. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, für diesen ermutigenden Bericht, was du in Korinth getan hast. Und du kannst es auch heute noch tun, Herr. Und du willst es auch heute noch tun. Du liebst den Sünder noch so wie damals. Und hilf uns, Herr, dass wir uns dir zur Verfügung stellen, in aller Schwachheit, in aller Furcht, und dich, den starken Held, sein lassen. Gib uns Mut, die ganze Wahrheit zu bezeugen, ohne Furcht vor Ablehnung, ohne Furcht vor Zurückweisung oder negativen Konsequenzen. Erfülle uns mit deinem Heiligen Geist. Lass uns ein mächtiges Zeugnis sein, auch in dieser Stadt, auch in dem kommenden Missionseinsatz. Wir danken dir dafür, Herr, dass du das in jedem Einzelnen von uns tun willst. Und wir stellen uns dir zur Verfügung. Amen. Amen.